Herzlich willkommen an Weltkrieg Radio. Sagen heute Abend aus dem Wiener Funkhaus
Christoph Dierenbacher
und Josef Heinz. Heute zu Gast bei Frick Radio ist Franz Kirnbauer. Herr Kirnbauer, Sie sind von Geburt blind. Ihr Lebensmotto lautet, Blindheit ist für mich keine Behinderung, sondern eine spannende Herausforderung mit vielen Chancen. Was war bisher in Ihrem Leben die größte Herausforderung?
Ja, zunächst einmal einen wunderschönen guten Abend. Es kommt immer darauf an, also ich bin ein Mensch, der sich eigentlich sehr viel zutraut oder der viel versucht. Und da gibt es natürlich jede Menge Dinge, die halt auch mal scheitern und dann probiert man es vielleicht noch einmal. Also ich lebe eher so nach dem Motto, aufgeben tut man einen Brief. Da hat man eigentlich permanent Herausforderungen irgendwo. Und ich werte das eigentlich auch gar nicht so, was jetzt die große Herausforderung ist oder nicht, sondern ja, ich lebe einfach und ich lebe gern und ja, ein bisschen an Schmäh und an Spaß und dann passt schon.
Und Sie nehmen die Herausforderungen einfach an aus dem Leben?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, weil das Grundprinzip für mich, was die Blindheit betrifft, ist einfach, dass man die Blindheit oder überhaupt eine Behinderung einfach einmal annehmen muss. Also nicht damit abfinden, das ist eigentlich zu wenig, sondern einfach wirklich annehmen als Teil von mir. Und das gehört jetzt zu mir, so wie meine rechte Hand zu mir gehört. Und das ist ein Teil von mir und das passt so, weil Blindheit hat ja nicht nur Nachteile, sondern auch oft sehr oft einmal Vorteile. Und so lebe ich eigentlich und damit geht das eigentlich ganz klasse.
Welche Vorteile werden das, wenn man blind ist?
Da gibt es eine ganze Reihe Vorteile. Also schon mal im Zwischenmenschlichen, glaube ich, hat man sehr viele Vorteile, weil man zunächst einmal diesen optischen Ersteindruck, den sehende Menschen haben von irgendjemandem, dem sie irgendwo begegnen, der fällt einmal weg. Bei mir ist es einfach so, ich bilde mir mein Urteil über Menschen einfach nach dem, wie sie sich geben, wie ich sie erlebe. Das spielt sich natürlich vorwiegend im akustischen Bereich ab oder überhaupt im Verhalten, aber da spielt eine optische Sache einfach keine Rolle. Heißt aber natürlich nicht, dass wir jetzt da unfehlbar sind, dieser Eindruck könnte da ja leicht entstehen. Das ist es überhaupt nicht. Also wir haben genauso die gleichen Mankos bei den menschlichen Beurteilungen wie die Sehenden oder zumindest einige davon, weil es ist schon so, dass ich zum Beispiel, das kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, dass wir natürlich auch zum Beispiel oft einmal mit Vorurteilen behaftet sind oder so. Also vorurteilsfrei ist man deswegen nicht, nur weil man einen Menschen nicht sieht. Aber man begegnet ihm trotzdem ganz anders und man erlebt ihn vielleicht anders. Und ich glaube, dass man sich da seltener täuscht als der Sehende, weil der sehende Mensch ja oft gar nicht so weit kommt, dass er jetzt jemanden so kennenlernt, dass er ihn beurteilen kann nach den anderen Kriterien, also nach dem Verhalten und nach dem, was er sagt und so. Oft einmal ist es so, dass, natürlich auch nicht alle, aber viele sehende Menschen halt schon an der Optik dann einmal zumachen und sagen, na, dem gehe ich lieber aus dem Weg, wie schaut denn der aus oder so. Das fällt bei mir natürlich flach. Also ich muss den Menschen schon mal erleben, um mir ein Urteil zu bilden. Und ja, da ist schon mal ein Riesenvorteil in der Blindheit, glaube ich. Darüber hinaus, muss ich sagen, gibt es jede Menge organisatorische Vorteile, sage ich jetzt einmal, weil es so ist, ich kann das nur aus einem Beispiel oder mit einem Beispiel belegen aus meinem Leben. Ich bin zum Beispiel Eisenbahnfan. Und es war immer mein Traumberuf, nicht nur als Kind, sondern das ist eigentlich heute noch, Lokführer zu werden. Jetzt ist es aber so, dass die ÖBB keine blinden Lokführer nimmt. Wahrscheinlich auch gut so. Aber ich habe eigentlich nie mit dem Schicksal wirklich gehadert. Also es war, wie gesagt, heute noch immer mein Traumberuf. Aber ich habe mich halt sehr in die Materie eingearbeitet. Ich habe viele Bekannte, die eben bei der Eisenbahn tätig sind, sei es jetzt als Fahrdienstleiter oder auch einige Lokführer dabei und so. Und ich habe da schon sehr viel tolle Dinge erlebt. Ich bin einmal vor einer Lok gestanden und habe mir die so von außen angeschaut und drinnen ist der Lokführer gesessen und hat beim Fenster rausgeschaut, am Südbahnhof war das noch vor ewigen Zeiten. Und ich schaue mir so die Lok an und der Lokführer redet dann irgendwas außer zu mir, fragt mich, ob er mir helfen kann oder wo ich hin will oder was. Und ich habe gesagt, nein, ich schaue mir nur die Maschine an, die ist recht interessant. Und dann habe ich ihn so einmal gefragt, habe ich gesagt, Hans, was muss man denn eigentlich tun, dass man sich einmal so einen Führerstand anschauen kann? Hat er die Tür aufgemacht und hat gesagt, einsteigen. Und dann bin ich halt aufgeklettert und er hat mir das alles genau erklärt. Würde man wahrscheinlich bei einem Sehenden nicht so leicht machen. Und in dieser Richtung habe ich schon unglaublich viele tolle Dinge erlebt, gerade auch im Zusammenhang mit der Eisenbahn, aber das lässt sich natürlich auch auf viele andere Punkte umarbeiten. Und da sehe ich eigentlich ganz gewaltige Vorteile meiner Blindheit.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind ein Eisenbahnfan. Das heißt, Sie haben ein bisschen mit der Eisenbahn zu tun. Sie sind ja bei der Eisenbahn Schreibkraft, also bei der Versicherungsanstalt.
Ja, bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, vormals Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen. Also das ist nichts anderes als die Krankenkasse, Pensionsversicherung und Unfallversicherung der Eisenbahner. Mhm. Wir sind ein bahnverwandter Betrieb. Und da zum Beispiel habe ich auch sehr viele Kontakte zur eigentlichen Bahn gekriegt, weil doch sehr viele Kollegen oder Kolleginnen mit Eisenbahnern verheiratet sind oder zusammen sind. Und da habe ich halt dann oft auch schon die Möglichkeit gehabt, mir irgendwas anzuschauen, wo ein Normalsterblicher nicht hinkommt oder so. Also das ist hat mir da sehr viel gebracht. Und ja, es stimmt, also ich war Schreibkraft früher. Dort. Ich habe dort der Schreibkraft begonnen, vor 36 Jahren zu arbeiten und habe dann meine Dienstprüfungen gemacht und bin mittlerweile Sachbearbeiter in der Abteilung Krankenversicherung im Leistungsversicherungs- und Meldewesen.
Und Sie sind ja Eisenbahnfan, haben Sie gesagt, und Sie fahren sehr gerne mit der Eisenbahn. Das haben Sie mir in einem anderen Interview zu einer anderen Sendung einmal erzählt. Wie schaut es denn da aus mit dem Eisenbahnfahren?
Ja, das ist eine sehr spannende Sache. Auch da habe ich schon sehr oft entdeckt, dass mir meine Blindheit irgendwo zugutekommt, weil ich ja dann Dinge entdeckt habe, die an Sehenden gar nicht auffallen. Da habe ich auch ein kleines Beispiel dazu. Ich bin zum Beispiel mal von meinem Heimatort Pingau in der Oststeiermark nach Wien gefahren, habe in Wiener Neustadt umsteigen müssen. Ich habe gewusst, damals war es noch so, dass die Schnellzüge Richtung Wien auf Bahnsteig 4 fahren und ich laufe dort um mich und weil es war relativ knapp und gehe rauf am Bahnsteig und der Zug steht schon da und ich wundere mich noch, dass er schon da steht, aber er ist halt schon da gestanden und bin hingegangen und wollte einsteigen und merke plötzlich, das ist die Tür von einer Schnellbahngarnitur, das kann nicht der Schnellzug sein. Und in dem Moment wird er dann am anderen Gleis, am Fünfergleis angesagt, also hat es eine Einveränderung gegeben. Aber da habe ich mir dann gedacht, ja, es ist eigentlich gut, dass ich so ein Eisenbahn-Fan bin, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich absolut nicht bemerkt und war da eingestiegen und hätte dann ziemlich böse aus der Wäsche geschaut, wenn ich dann in der Schnellbahn gesessen war und statt einer halben Stunde nach Wien über eine Stunde braucht hätte, zumal ich in Wien nämlich einen weiteren Anschluss dann benötigt habe Richtung Westen. Das war sich dann nicht mehr ausgegangen.
Also das war Intuition.
So. Ja, das ist...
Sie haben gesagt, Sie haben dann die Dienstprüfungskurse gemacht. Da gibt es ja sehr viel Lehrmaterial. Und da, glaube ich, war Ihr erster Einstieg mit dem Tonbandgerät, dass Sie das offensichtlich alles hören können.
Ja, also.
Ist da richtig?
Ja, genau. Das war damals so. Ich habe 1982, da hat es ja noch keine Computer oder zumindest keine Computerzugänge für Blinde gegeben. Wir haben aber einen riesen Schulungsbehelf mit 1500 Seiten gehabt. Und irgendwie war das ganze Material natürlich aufzubereiten und meine Mutter hat sich damals bereit erklärt, mir das aufzulesen. Jetzt habe ich aber damals, ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, habe ein kleines Zimmer gehabt und habe mir gedacht, naja, das sind sicherlich 40, 50 Tonbandkassetten, wo bringe ich die unter, das geht irgendwie so nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht wäre das günstigste, ein Tonbandgerät zu kaufen. Kaufe ich mir irgendein Tonbandgerät, das ich halt für einen Kurs verwende und dann, wenn es dann noch lebt, naja, werden wir schauen. Muss ja nichts Besonderes sein. Und ich habe zum damaligen Zeitpunkt, nachdem ich auch Hobbymusiker bin, habe ich zum damaligen Zeitpunkt schon Schlagzeug und Gitarre gespielt. Und wie ich damals ins Elektrogeschäft gegangen bin, um mir ein Tonbandgerät zu kaufen, beim Reingehen haben wir gedacht, Moment, eigentlich sollte man vielleicht gleich ein besseres kaufen, weil dann könnte ich eigentlich auch anfangen, Playback-Aufnahmen zu machen. Naja, und bin dann natürlich mit einem der teuersten Geräte herausgegangen, ein Revox B77, die ich heute noch daheim stehen habe und die noch funktioniert. Und das war damals auch gleichzeitig die Geburtsstunde meines kleinen Tonstudios zu Hause. Und ja, das war ganz ein toller, essentieller Moment für mich, weil das hat dann sehr stark mein Leben weiterbestimmt und tut es auch heute noch.
Da wollte ich gerade einsteigen, das war der Beginn des Tonstudios und das haben Sie heute noch.
Das habe ich heute noch, ja, natürlich wesentlich größer ausgebaut, aber ich bin in dieser Richtung, also was Musikinstrumente oder tontechnische Geräte und so betrifft, bin ich ein bisschen am Messi. Also ich habe da eben noch meine Tonbandmaschine zu Hause stehen und eine zweite habe ich auch noch stehen, eine Viertelspur-Akai-Maschine und dann noch einige Kassettendecks und Schallplattenspieler. Aufnehmen tue ich aber hauptsächlich heute am Computer. Also das geht eigentlich schon ganz gut. Da gibt es ein paar Dinge, ein paar Programme, die man als Blinder über die Braillezeile und die Sprachausgabe, hauptsächlich aber über die Braillezeile, weil Sprachausgabe bei Audioaufnahmen oft einmal kontraproduktiv ist, wenn da eine synthetische Stimme dazu reinquatscht. aber viel über die Braillezeile und da gibt es ein paar Programme, die Blindenhilfsmittelfirmen so angepasst haben, dass eben da ein Arbeiten damit möglich ist.
Das heißt, da ein bisschen ein Stück weit Jäger und Sammler, was die älteren Geräte jetzt angeht?
Ja, das stimmt. Vor allem auch im Musikbereich. Also nachdem ich jetzt nicht wirklich ein großartiger Musiker bin, kommt mir natürlich eines sehr zugute, nämlich das MIDI-System, also das Ansteuern von Musikinstrumenten untereinander über Datenleitung sozusagen. Und da habe ich halt natürlich sehr viel zusammengesammelt im Laufe der Jahre und arbeite halt noch mit dem uralten MIDI-System, wo ich dann überall Kanäle einstellen muss, damit sie die Geräte gegenseitig verstehen und so. Also nicht so einfach, wie es heute oft ist bei diesen Begleitautomaten oder bei diesen Wahnsinns-Keyboards, die alles schon integriert haben in ein Gerät, sondern bei mir ist das ist so ähnlich, wie wenn man vergleicht moderne E-Log mit einer Dampfmaschine. Also bei mir sieht man noch was. Da sieht man noch Kabeln und 100.000 Kasteln und das hat schon seinen Reiz, wenn man dann irgendwann einmal ja, das doch so weit hinkriegt, dass das spielt. Manchmal ist es ja wirklich so, man will was aufnehmen von einem bestimmten Instrument und probiert da herum und aus irgendeinem Grund geht es nicht und man weiß nicht warum und dann versucht man und schaut herum und irgendwann schafft man es dann doch einmal und dann setzt man sich hin und spielt halt ein. Das ist dann ein ganz tolles Erlebnis und wirklich eine schöne Sache.
Darf ich Sie fragen, sind Sie verheiratet?
Ich bin verheiratet, ja.
Was sagt Ihre Frau dazu, wenn Sie mit so vielen Dingen das Haus füllen? Weil ich kenne durchaus Herren, die schon Kriege ausfechten mussten, um das eine oder andere Modellauto noch runterzubringen.
Was sie sagt, höre ich meistens nicht, weil ich einen Kopfhörer auf habe. Also, nein, es ist so, ich habe im Keller, wir haben uns 1995 ein Reihenhaus in Königstetten bei Tulln gekauft und da ist ein relativ großer Kellerraum mit an die 26 Quadratmeter gewesen und den haben halt ja, die einzelnen Leute in unserer Siedlung, wir sind so eine Reihenhaussiedlung mit 11 Häusern, die natürlich alle gleich ausschauen und ja, dieser Raum ist einfach so, ja, manche haben da ein Kellerstüberlein gemacht, manche haben einen Billardtisch unten stehen und ich habe ihn abgeteilt in zwei kleinere Räume und das ist eben jetzt mein Tonstudio. Das eine ist der Technikraum, der bis oben hin gefüllt ist mit Kassetten, CDs, Schallplatten und Geräten natürlich. Also es ist entweder ein Proberaum mit sehr guter Aufnahmemöglichkeit oder ein Aufnahmeraum mit sehr guter Probemöglichkeit, weil ich habe circa die 13 Keyboards oder so daheim stehen und etliche Soundmodule und Effektgeräte und Gitarren und alles mögliche, Schlagzeug und so.
Jetzt haben wir so viel über Musik gesprochen, jetzt würde man gerne ein bisschen was hören. Sie haben eine Trommel mitgebracht. Ich darf die Technik bitten, das entsprechende Mikrofon zu aktivieren und uns eine Kostprobe sozusagen genehmigen, eine akustische. Danke dafür, Franz Kirnbauer.
Gern geschehen.
Jetzt habe ich nur noch eine Frage, bevor ich wieder an meinen Kollegen Josef Heinz übergeben darf. Sowohl im Vorgespräch als auch jetzt schon während der Sendung sind Sie jemand, der durchaus mit Humor die Dinge beleuchtet und ihnen begegnet. Wie wichtig ist dieses Ventil im Umgang mit einer Behinderung, dieses Lachen dürfen über etwas?
Also ich glaube, dass der Humor, und den dürfte ich von meinem Großvater geerbt haben, dass der überhaupt der Generalschlüssel ist dazu, dass ich meine Behinderung so sehen kann, wie ich sie sehe, weil der Humor wirklich Brücken schlägt. Das ist oft wirklich, also da bin ich selber oft verwundert. Man kann nämlich schon lange nicht einmal in der Kontaktaufnahme, also diese Geschichte zum Beispiel, dass Leute oft einmal sehr reserviert behinderten Menschen oder blinden Menschen gegenüberstehen, die fällt sehr schnell, wenn man das Ganze ein bisschen mit Humor betrachtet und mit Humor angeht und so. Wenn sie einmal zum Lachen kommen, dann glaube ich, kommt bei den Menschen, bei den nicht behinderten Menschen einfach aber plötzlich irgendwo so die Erkenntnis, aha, der sieht zwar nichts, aber der lacht ja. Und das ist was, was viele eigentlich ziemlich verwundert und wo sie aber dann gleichzeitig plötzlich einen Zugang finden zu diesen behinderten Menschen. Und daher ist, glaube ich, der Humor eigentlich das Allerwichtigste, um ein buntes Leben leben zu können. Und also für mich ist das ganz toll. Ich habe das auch gesehen, ich habe auch sehr viel bei diversen Dunkelveranstaltungen mitgemacht, wie Dialog im Dunkeln und so. Früher halt als Begleiter, als Führer, der da die Leute durchgeführt hat und im Bardienst und so. Mittlerweile aber auch schon in der Organisation und in der Planung und so, weil ich das einfach schon seit 22 Jahren mache, immer wieder. Und da habe ich natürlich ganz sensationelle Erfahrungen gemacht, gerade auch mit dem Humor, weil ja da fast ein bisschen eine Situationsumkehr stattfindet. Also man geht da ins Dunkle mit sehenden Menschen und dann sind die sehenden Menschen plötzlich diejenigen, die Angst kriegen oder die ein mulmiges Gefühl haben. Und wenn man da jetzt aber hergeht und die Leute irgendwie zum Lachen bringt, das hat mich so fasziniert, was nur einmal kurz Lachen oft ausmacht. Also das löst die Leute derartig, das ist unglaublich. Man sagt irgendeine blöde Meldung oder was und die Leute fangen kurz einmal an zum Lachen. Und also wie mit einem Schlag, wie wenn man einen Schalter umschaltet, ist die Stimmung plötzlich in der Gruppe eine ganz andere, viel gelöster. Es ist nicht mehr so, um Gottes Willen, und was wird da jetzt sein, und die sehe ich ja nichts, und Wahnsinn, sondern sie gehen plötzlich viel lockerer an die Sache heran. Also Humor, da habe ich eigentlich erst richtig bemerkt, was eigentlich ein Humor ausmacht. Und ja, ich bin froh, dass ich den eigentlich habe. Und also Humor, ohne Humor wäre für mich das Leben überhaupt nicht lebenswert.
Also ich sage mal, der Humor ist der Schwimmgürtel des Lebens.
Ja, genau.
Kann man das so sagen? Das ist nämlich mein Motto eigentlich. Ich bleibe jetzt ein bisschen bei der Djembe, bei der Trommel. Das hat mich fasziniert.
Ja.
Sie sind eigentlich durch Ihren Nachbar in Pinga dazugekommen, was ich von Ihnen weiß.
Das stimmt. Der hat nämlich dort einen biologisch-dynamischen Bauernhof und bietet dort ursprünglich für Jugendgruppen und für, ja, also schwer erziehbare Jugendliche und diverse sozial geschädigte Jugendliche und so, hat er verschiedene Angebote ausgearbeitet. Also von Arbeit am Bauernhof, Begegnung mit Tieren und Wanderreiten und alles Mögliche. Und unter anderem auch das Djembe-Spielen. Also er hat damals einmal zwei Leute organisiert, die einen Djembe-Baukurs dort veranstaltet haben, den ich leider nicht mitmachen habe können, weil ich keinen Urlaub gehabt habe. Aber da hat er dann gelernt, wie man Djemben baut. Und da bin ich das erste Mal eigentlich mit der Djembe in Kontakt gekommen, weil er hat dort welche gehabt und welche baut. Und ich habe ihn halt wieder mal besucht einfach. Und dann hat er mir das gezeigt. Und dann haben wir gesagt, ach ja, spielen wir einfach einmal. Und ich habe damals natürlich absolut noch nicht gewusst, wie man das schlägt und wie man das tut. Ich habe einfach nur mein Rhythmusgefühl spielen lassen. Und da sind wir oft gesessen, eine halbe Stunde lang, und haben eine Session gemacht miteinander, was sich eigentlich gar nicht so schlecht angehört hat, muss ich sagen. Und irgendwie hat mich das Instrument dann zum Interessieren angefangen. Und ja, ich bin jedes Mal, wenn ich bei ihm gewesen bin, haben wir halt ein bisschen gespielt. Und das hat mich schon recht fasziniert. Und dann war es so, dass ein anderer Freund, auch ein blinder Kollege in Linz, den habe ich das natürlich erzählt und der war da auch irgendwie recht begeistert. Und der hat dann plötzlich ausgegraben im Bildungshaus Schloss Buchberg bei Wels, dass es dort einen Trommelworkshop gibt, angeboten von einem Mann aus Ghana. Und das ist ein Wochenendworkshop und da haben wir halt gesagt, wir besuchen den einmal. Und den haben wir besucht, also da gibt es zwei Levels sozusagen, einen Anfängerlevel und einen fortgeschrittenen Level und die haben wir gemacht, die Kurse. Und das hat mich dann wirklich fasziniert. Und dann hat er im Jahr drauf, also das war damals im Jahr 2003, und im Jahr 2004 hat er dann in Linz eine integrative Trommelgruppe gegründet, mein Freund, mit Blinden und Sehenden, die gibt es heute noch, das ist die Gruppe Cembro. Und dort habe ich natürlich auch mitgespielt und nachdem ich halt ja, relativ zeitig Schlagzeug gelernt habe, hat mich eigentlich der Rhythmus mein Leben lang begleitet und daher tue ich mich in rhythmischen Fragen eigentlich relativ leicht und habe dort da in der Gruppe so ein bisschen die musikalische Feinbetreuung sozusagen übernommen. Und dann ist aber im Jahr 2006 mein Nachbar im Pingau wieder auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich habe da einen ganzen Haufen Leute, die würden gern trommeln. Und nachdem ich ja jetzt weiß, dass du in einer Gruppe spielst und nachdem du ja diese Kurse gemacht hast, würde ich dich bitten, hättest du Interesse, in Pingau eine Trommelgruppe auf meinem Hof aufzubauen? Habe ich gesagt, ja, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das pädagogisch in der Lage bin, aber ich werde es gerne mal versuchen. Ich finde es einen interessanten Versuch. Machen wir das. Und dann hat sie Anfang 2007 eben unsere Trommelgruppe in Pingau gebildet, die seitdem leiten darf und das ist die Gruppe Styrian Vibrations und ja, wir haben da eigentlich heute halt auch fleißig gearbeitet, genauso wie die Gruppe Cembro und wir spielen auch immer wieder mal so ein bisschen Auftritte oder so, was auch ganz spannend ist, weil es ist ja oft einmal gerade in der Stadt auch so das Urteil, naja, am Land ist alles so starr und die lassen nichts zu wie und so. Stimmt überhaupt nicht. Also wir haben vor ein paar Jahren bei uns in Pingau am Pfarrfest gespielt und die Leute waren echt begeistert, weil das ist natürlich einmal ganz was anderes, afrikanisches Trommeln, als sonst immer nur Blasmusik und Schlager und volkstümliche Musik. Aber da waren die Leute wirklich begeistert, die hat es mitgerissen, die haben teilweise sogar auf die Mülltonnen und was weiß ich, wo überall mittrommelt, also das war ganz spannend. Und da habe ich eigentlich auch wieder mal entdeckt, wie offen die Leute doch sind, gell? Also ich habe ja von diesem Vorurteil eigentlich nie was gehalten, weil ich habe einen sehr engen Bezug zu meiner Heimat und wenn da irgendwer schlecht redet über die Steirer oder über die Pingauer, dann sehe ich das gar nicht gern. Und da habe ich einfach auch wirklich den Beweis wieder gekriegt, ja, die Leute sind doch sehr offen, man muss einfach nur hinführen.
Kurze Zwischenfrage für alle, die es nicht wissen, wo genau liegt Pingau?
Pingau liegt auf der steirischen Wechselseite im Grenzgebiet Niederösterreich-Steiermark-Burgenland, also in der Oststeiermark, circa 100 Kilometer südlich von Wien.
Wenn jetzt jemand zu Hause vor dem Computer sitzt und sich denkt, das würde ich auch gern können. Wohin soll er oder sie sich denn wenden?
Wenn er bei uns im Pingau in der Trommelgruppe mitmachen möchte, dann ist es so, dass wir proben relativ unregelmäßig, leider nur so alle 4 bis 6 Wochen einmal an einem Samstag. Da habe ich von 11 bis 14 Uhr immer Anfängergruppen und dann die große Gruppen. Da kann er sich gern an mich wenden, beziehungsweise wenn er das wirklich professionell lernen möchte, dann gibt es da in Wien eine ganz tolle Trommelschule in der Neubaugasse, die Beat Factory. Und da lerne ich jetzt eigentlich erst so richtig, was afrikanisch Trommeln ist. Eine unglaublich komplexe, aber wahnsinnig schöne Sache. Und das kann man da in Wien in der Beat Factory in der Neubaugasse 44 lernen. Oder eben, wenn es vielleicht schon wer kann oder ja, einfach Interesse hat, bei uns mitzuspielen, dann kann er sich gerne an mich wenden.
bezogen auf die Beat Factory, also würde das bedeuten, Wiener lernen einem Steirer, wie man einfach afrikanisch trommelt.
Ja, und da ist sogar so, dass der eine Lehrer eigentlich ein ursprünglicher Salzburger und die andere eine Oberösterreicherin ist, die in St. Pölten leben. Also eine ganz flächendeckende Sache ist es.
Danke für diese Kurzeinführung. Es schreitet allerdings unsere Sendezeit mit Riesenschritten voran. Jetzt würde ich Sie gegen Schluss nur gerne fragen, was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie die gesetzliche Lage in Österreich sich anschauen in Bezug auf die Gleichstellung blinder Menschen? Die Übergangsfristen des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes enden mit Ende diesen Jahres. Wie viel sind da noch zu tun, wenn wir jetzt vom Trommeln ein Stück weit weggehen auf die politische Ebene?
Ja, da ist noch wesentlich mehr zu tun als beim Trommeln, weil was ich jetzt noch unbedingt einfließen lassen muss, ist, dass ich dort in der Beat Factory bin, ja der einzige und erste Blinde, und die Leute dort haben sowas von null Berührungsängste gehabt und sind derartig toll auf mich eingestiegen und haben mich da so selbstverständlich mitgenommen und mit mir gearbeitet. Das war wirklich toll und sowas würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass das im öffentlichen Leben vorkommt. Also ich glaube, es ist da noch wahnsinnig viel zu tun und es wird eigentlich immer mehr. Also ich merke das gerade auch bei uns zum Beispiel in der Firma. Ich habe da gestern wieder so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Wir haben, unser Zeiterfassungssystem ist geändert worden. Ich kann das über den Computer machen, das hat bis jetzt super funktioniert. Nur diese Firma, die da das Zeiterfassungssystem macht, die hat jetzt plötzlich einen neuen Server aufgestellt und das Zeiterfassungsterminal-Programm, das ich verwende, völlig umgestellt, sodass ich es als Blinder nicht mehr bedienen kann. Mir fällt das schon bei vielen Dingen auf, dass leider je mehr die Barrierefreiheit in den Mittelpunkt rückt, gibt es leider doch sehr viele Bereiche, wo sie eigentlich immer mehr an den Rand gedrängt wird. Also da ist genau die gegenteilige Entwicklung zu spüren. Und das finde ich eigentlich schon sehr tragisch, muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, auch kein österreichisches Problem spezifisch, sondern das ist generell ein Problem. Es wird gerade im Computersektor halt wahrscheinlich das Angebot des barrierefreien Programmieren-Könnens viel zu wenig angenommen. Also die Firmen oder die Entwickler kümmern sich da eigentlich nicht viel drum. Und das finde ich eigentlich schade. Und da würde ich mir viel strengere Gesetze irgendwo erwarten oder erhoffen, dass man da wirklich durchgreift und sagt, Anwendungen müssen barrierefrei sein, andernfalls gibt es Strafen oder sonst irgendwas. Weil das ist wirklich ziemlich tragisch, was sich da oft tut. Also gibt sehr viele kleine, ich habe jetzt nochmal einen Webdesigner kennengelernt, der das sehr ernst nimmt, und den habe ich in meine Preilzeile gesagt und der war ganz begeistert, weil er hat schon etliche Kurse über Barrierefreiheit gemacht, aber noch nie eine Preilzeile gesehen, und der hat sich da wirklich sehr interessiert dafür, und da weiß ich, der versucht es, und ich habe dann auch schon Webseiten von ihm gesehen, die sehr schön aufgebaut ist, für Blinde bedienbar, und der steigert sich da wirklich sehr rein. Aber halt oft einmal die größeren Entwickler haben da überhaupt kein Interesse dran.
In diesem Sinne dürfen wir uns bei Ihnen bedanken. Wir bedanken uns bei unserem heutigen Studiogast Franz Kirnbauer.
Dankeschön.
Für den guten Ton sorgte Gerald Domian. Dankeschön. Ja, und wir lassen uns heute von Franz Kirnbauer und seiner Djembe-Trommel aus dem Studio trommeln. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal sagen
Christoph Dierenbacher
und Josef Heinz.